Hegigan Rokku Nummer 86. Um uns, jeder hat sein eigenes Licht. Omon sprach zu seiner Versammlung und sagte, jedermann hat sein eigenes Licht. Wenn er versucht, es zu sehen, ist alles dunkel. Was ist jedermanns Licht? Später sagte er an der Stelle der Schüler, die Halle und das Tor. Und wieder sagte er, die Dinge zu segnen, kann nicht besser sein als gar nichts. Setschus Gedicht. Es erleuchtet sich selbst, absolut hell. Erreicht den Schlüssel zu dem Geheimnis. Blumen sind gefallen, Bäume spenden keinen Schatten. Wer sieht nicht, wenn er schaut? Sehen ist nicht sehen, nicht sehen ist sehen. Rückwärts auf dem Ochsen sitzend, reitet er in die Buddha-Halle. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Jeder hat sein eigenes Licht. Wenn er versucht, es zu sehen, ist alles dunkel. Was ist jedermanns Licht? Jeder hat sein eigenes Licht. Jeder von euch hat sein eigenes Licht. Ich habe mein eigenes Licht. Theo hat sein eigenes Licht. Florian hat sein eigenes Licht. Hartmut hat sein eigenes Licht. Jeder von uns hat die Möglichkeit zu erkennen. Das ist unser Licht. Das ist die Basis für die Lehre des Buddha, unsere Erkenntnisfähigkeit. Buddhismus ist eine, wenn man es eine Religion nennen will, eine Erkenntnisreligion. Keine Religion, die einer Überlieferung von Schriften folgt im Wesentlichen. Keine Offenbarungsreligion. Insofern ist es zum Beispiel ganz anders als die abrahamitischen Religionen, Christentum, Judentum, Islam. Denn da beginnt das Elend der Menschen im Paradies. Damit, dass Adam von der Schlange bequatscht, den Apfel der Erkenntnis isst, mit seiner Frau Eva. Und die Tatsache, dass sie auf einmal diese Erkenntnisfähigkeit bekommen, führt sofort dazu, dass sie das Paradies verlassen müssen. Erkenntnis ist in dieser Tradition die Ursache allen Übels. Die Tatsache, dass der Mensch erkennen kann, ist die Ursache seines Leidens. Wenn wir kein reines Religionsbashing machen wollen, müssen wir vielleicht sagen, dass damit etwas anderes gemeint ist in dieser Geschichte. Nämlich, gemeint ist damit, in dem Moment, wo die Menschen anfangen, ihr natürliches Wahrnehmen aufzugeben und in ein Subjekt-Objekt-Denken verfallen, indem sie sich geistig von ihrer Welt trennen, verlassen sie das Paradies. So könnte man die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies zumindest interpretieren. Also es genügt ihnen nicht mehr, in Einklang zu sein mit dem, was da ist, sondern sie fangen an, das zu hinterfragen. Also stellen Sie sich vielleicht die Frage, ob die Früchte, die Sie jetzt gerade da haben, wirklich die besten sind. Klar, man kann sie essen, schmecken auch, aber sind es die besten? Gibt es nicht irgendwo noch bessere Früchte? Oder Sie stellen sich die Frage, im Moment habe ich ja noch Früchte, aber was ist nächstes Jahr? Was ist, wenn es nächstes Jahr nicht wieder so eine gute Ernte gibt, dann hätte ich nichts mehr zu beißen. Was mache ich dann? Ich sollte wahrscheinlich Vorräte anlegen. Um Vorräte anzulegen, muss ich mir erstmal einen Weg überlegen, wie ich ernten kann und wie ich meine Früchte konservieren kann. Und was ein gutes Gelände dafür ist. Und ich muss natürlich darauf achten, dass andere auch auf diese Idee kommen könnten. Sich das gleiche Gelände sichern können wollten. Also sollte ich schlau sein und als Erster da sein. Also ist es wahrscheinlich gut, wenn ich mir als Erster das passende Gelände für meine Obstbäume sichere und dafür sorge, dass da direkt dahinter gleich so eine kleine Höhle ist, wo ich meine Früchte einlegen und verstecken kann. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Geschichten von der Vertreibung aus dem Paradies im Zweistromland spielen, Mesopotamien, einer der ersten Hochkulturen und einer der ersten Kulturen, wo die Menschen sesshaft sind und wo es diese Kollision gibt zwischen der ursprünglichen, bis dahin vorherrschenden nomadischen Lebensweise und der Sesshaftigkeit des Ackerbaus. Solange man Nomade ist und seine Viehherden irgendwo hin und her treibt, muss man nicht besonders viel vorsorgen. Und wenn es eine andere Gruppe von Nomaden gibt, dann kann es schon mal sein, dass man sich um eine Wasserstelle streitet, aber es lohnt sich nicht dafür, Krieg zu führen. Also im Zweifel guckt man erstmal, wer stärker ist und versucht, den anderen abzudrängen. Und wenn einem das zu viel Aufwand ist, dann weicht man einfach aus in eine andere Wasserstelle. Das kann man machen als Nomaden. Wenn man sich sesshaft gemacht hat und seine Früchte angebaut hat, ganzes Jahr lang Vorräte angelegt hat, sicherzugehen, dass man nächstes Jahr was zu beißen hat, dann hat man diese Flexibilität nicht. Wenn jetzt auf einmal die Nomaden kommen und der Meinung sind, sie können ihre Ziegen in meinem Obstgarten weiden lassen. Und Ziegen können alles radikal fressen in ziemlich kurzer Zeit. Dann habe ich da verständlicherweise etwas gegen. Und ich werde dann versuchen, meinen Obstgarten zu schützen. Und da werde ich dann nicht, wenn es zu viele Nomaden sind, die halt ausweichen und sagen, wie halt in meinem anderen Obstgarten, habe ich nämlich nicht. Es gibt nur diesen einen Obstgarten. Ich werde also anfangen, meinen Obstgarten zu verteidigen. Und zwar bis aufs Blut. Gegebenenfalls werde ich dafür auch Krieg führen und Menschen töten. Denn, umgekehrt ist es so, wenn die Nomaden meinen Obstgarten leerfuttern, habe ich nichts zu essen, dann töten sie mich. Er oder ich. Auf diese Art und Weise entsteht mit dem Besitz eine Verstärkung, eine weitere Ausprägung dessen, was bei uns schon angeboren ist, unseres Egos. Das Ego entwickelt sich ja schon bei Kindern, entwicklungsgeschichtlich, in einem bestimmten Alter. Und dass das immer wieder passiert, deutet darauf hin, dass das kein Unfall ist oder keine Neurose, sondern dass das einfach zum Menschsein dazu gehört, so ein Ego zu entwickeln erstmal. Und das ist in der Tat auch sehr nützlich, weil es eigentlich mir dabei hilft, zu definieren, wer ich bin, wie ich mich beschütze. Und das ist durchaus etwas, was notwendig ist. Wenn ich einen Computer designen wollte, der sich davor schützt, angegriffen zu werden, über Hackerangriffe oder sowas, dann würde ich ihm ein Konzept eines Egos geben. Das heißt, letztendlich die Vorstellung eines Kerns, eines inneren Kerns, der beschützt werden muss. In Wirklichkeit gibt es in einem Computer so etwas nicht. Dann gibt es nur Bits und Bytes. Aber trotzdem würde ich wahrscheinlich, wenn ich so ein System konzipieren würde, es so aufbauen, dass es einen inneren Kern hätte, der besonders geschützt werden muss. Und mehr oder weniger haben Computer das auch. Die Betriebssysteme haben geschützte Bereiche, die nur von geschützten Prozessen durchgeführt werden können. Letztendlich sind das Programme wie alle anderen auch, aber sie sind konzeptuell so aufgebaut, dass sie besser geschützt sind als ganz normale Programme. Das heißt, es gibt so eine Wertigkeit in dem, was in einem Computer passiert. In gleicher Weise gibt es eine Wertigkeit, wenn ich die Welt unter Ego-Aspekten betrachte. Das heißt, ich gucke bei allem, was geschieht. Erstmal ist das potenziell für mich gefährlich. Ist das nützlich oder ist das schädlich? Es gibt ganz viele Sachen, die sind neutral. Mit denen muss ich gar nichts anstellen. Aber wenn sich irgendetwas ändert, vor allem wenn es eben eine Bewegung gibt, statische Sachen müssen wir evolutionär nicht reagieren, das ist keine Gefahr. Wenn sich irgendetwas ändert, müssen wir gucken, ist das für uns eine Bedrohung oder nicht. Normalerweise beschränkt sich dieser Schutzbereich, diese gefühlte Schutzschicht um uns, ausgedachte, konstruierte Schutzschicht, auf unseren Körper und auf unser direktes Überleben, Selbsterhaltungstrieb. Wenn jemand uns angreift, müssen wir fliehen oder uns verteidigen. Aber obwohl es dieses Ego gibt, und obwohl ich sagte, es ist nützlich, im Normalzustand, in freier Wildbahn, ist das relativ klein. Das heißt, es gibt nur einen relativ kleinen Bereich, wo diese Einschätzung, ist das gut für mich oder nicht, ist gefährlich für mich, eine Rolle spielt. Und deswegen gibt es da auch relativ selten Kollisionen. Es sei denn, es ist wirklich sinnvoll. Wenn ich auf der Jagd bin, Und auf einmal springt ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch oder sowas. Es ist eine Situation, wo es verdammt wichtig ist, dass ich darauf achte, mich zu verteidigen oder zu fliehen, mich zu schützen. In dem Maße, wo die Menschen sesshaft geworden sind und ihre Zivilisation entwickelt haben, hat sich der Bereich meiner Identifikation stark vergrößert. Sobald ich Besitz habe, Vorstellung von Besitz gab es früher eigentlich überhaupt nicht, sobald ich Besitz habe, gehört das, was mir gehört, automatisch mit zu meinem Ego, zu meiner Verteidigungsschicht und muss mit verteidigt werden. Das war auf jeden Fall auch ein Problem im Zusammenprall von Ackerbauern und Viehzüchtern, Nomaden. Kain erschlägt Abel. Genau die Geschichte. Viehzüchter gegen Ackerbauer. Denn der Nomade oder die Nomadin oder die Nomaden haben keine Vorstellung davon. Und das ist mein Land. Das Land ist für alle da. Das geht da halt übers Jahr rum. Und wenn das Vieh, was zu futtern sucht, und da gibt's was, dann treibt man seine Viecher halt dahin. Aber es ist ja nicht mein Land. Gehört ja nicht mir. Das heißt, die Vorstellung von Besitz gibt es in dieser Mentalität fast gar nicht. Klar, Viecher, die gehören mir. Aber kein Grundbesitz. Für den Ackerbauern ist das anders. Für den Ackerbauern gehört das zu seinem Ich und es muss verteidigt werden. Und die Nomaden können das gar nicht verstehen. Deswegen kommt es zu diesen Auseinandersetzungen. Ackerbauern wiederum, verschiedene Ackerbauern prallen nicht so aufeinander, weil sie haben natürlich ihre eigenen Gebiete und verstehen auch vollkommen, dass jemand anders sein Gebiet verteidigen würde, weil das würden sie mit ihrem eigenen auch tun. Problem ist nur, die Nomaden verstehen das nicht, dass sie dieses Konzept vom Grundbesitz nicht kennen. Das heißt, sie haben ein noch nicht so weit entwickeltes, zivilisatorisch so weit entwickeltes Ego wie Ackerbauern. Unser Ego in unserer modernen Kultur ist natürlich noch viel, viel, viel weiter ausgeprägt. Also wir haben vielleicht nicht so viel Grundbesitz, aber Besitz ist total zentral in unseren Vorstellungen, dass mir Sachen gehören. Unsere ganze Gesellschaft, zumindest bei uns, beruht auf Zugewinn und Erwerb. Und dass es mein gutes Recht ist, mir Sachen zu eigen zu machen. Und das ist letztendlich teilweise schon eine Ersatzreligion geworden ist, dass es darum geht, mir Sachen zu eigen zu machen, dass ich meinen Besitz vermehren kann. Und weil wir das glauben, oder weil wir so erzogen wurden, glauben wir gleichzeitig, wenn wir unseren Besitz vergrößern können, geht es uns besser. Und wenn unser Besitz aus irgendwelchen Gründen verkleinert wird, dann wird es uns schlechter gehen. Tatsächlich kann man sich mal anschauen, ob die Erfahrung wirklich so ist. Ob jemand, der ganz viel besitzt, wirklich dadurch automatisch glücklicher wird. Tatsächlich ist es so, er muss viel mehr verteidigen. Sein Ego ist viel größer, zwangsläufig, wenn er sein Gebiet verteidigen will. Es gibt immer mehr Leute, die in sein Gelände reintrampeln. Und es wird immer schwieriger, seinen Obstgarten, der riesig geworden ist, abzusichern. Und so wird die Absicherung meines Obstgartens irgendwann zu einem Selbstzweck, zu einem Lebensziel per se. Ich muss dann irgendwann wahrscheinlich auch noch Leute einstellen, die das machen für mich, Wächter für den Park einstellen. Ich muss Leute finden, die sich darum kümmern, dass das Obst richtig eingelagert wird. Ich muss irgendwann in einer ganz modernen Welt auch dafür sorgen, dass ich Leute habe, die zu dem Zeitpunkt, wenn die Steuern eingezogen werden in meiner Siedlung, die so tun, als hätte ich weniger Obst, als ich tatsächlich habe, damit ich nicht so viel abgeben muss. Und irgendwann dreht sich fast das ganze Denken nur noch darum, diesen Prozess aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Ego, das ursprünglich ein Konzept war, um mein Überleben zu sichern, ist zu etwas geworden, was mein Dasein vollkommen kontrolliert. Und was mir eben eine ständige Aktivität auferlegt, um es zu beschützen. Erkenntnis im Buddhismus, das eigene Licht. Was ist damit gemeint? Das Problem ist auch in den Gesellschaften, in denen der Buddhismus entstanden ist, schon aufgetreten. Hat also nichts mit Christentum, Judentum oder sonst was zu tun. Es ist eigentlich das gleiche Problem, das die Menschen festgestellt haben. Eigentlich geht es uns materiell viel besser als früher. Das sind schon arbeitsteilige Gesellschaften. Eigentlich ist alles da. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen, es gibt sogar eine Wasserversorgung. Ich muss nicht um jeden Bissen Krieg führen, aber trotzdem fehlt mir was. Irgendwie bin ich unglücklich. Irgendwie ist mein Leben nicht so, wie es sein sollte. Diese Wahrnehmung, mein Leben ist nicht so, wie es sein sollte, könnte man ungefähr gleichsetzen mit dem, was mit Adam und Eva passiert ist, bevor sie aus dem Paradies geflogen sind. Es gibt auf einmal ein Reflektieren darüber, wie mein Leben ist und wie mein Leben sein könnte und wie mein Leben sein sollte. Auf einmal, wenn ich der Sorgen des täglichen Überlebenskampfes entzogen bin, kommt bei mir der Gedanke auf, es reicht nicht nur, wenn ich morgen was zu essen habe, sondern eigentlich muss ich sicherstellen, dass ich für alle Zukunft was zu essen habe. Also der Wunsch, letztendlich unsterblich zu werden. Und das hängt auch wieder damit zusammen, dass diese Ego-Vorstellung, wie gesagt, ein nützliches Konzept zum täglichen Überleben, dass diese Ego-Vorstellung so zentral geworden ist, dass sie mein Leben vollständig bestimmt. dass ich mir letztendlich jetzt vorstelle, es gibt wirklich so einen Kern in mir, der ist immer gleich. Und der war schon da im Moment meiner Geburt. Und solange ich mich erinnern kann, war der auch immer da. Das ist also ganz offensichtlich das Allerwichtigste in meinem Leben. Wenn ich mich dann frage, wo war das vor meiner Geburt, kann ich mich nicht erinnern. Aber irgendwie, da sich alles um dieses Ego dreht mittlerweile in meinem Wahrnehmen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das vorher noch nicht da war. Und in gleicher Weise kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal verschwindet. Vollkommen undenkbar. Mein Ich, solange ich mich erinnern kann, war immer bei mir. Das ist die einzige Konstante in meinem Leben. Weil es die einzige Konstante ist, es ist das Einzige, um das ich mich kümmern muss. Andere Sachen, keine Ahnung. Meine Haare, ja, die verändern sich irgendwie. Die wachsen irgendwie nach, wenn sie ausfallen. Meine Nägel, wenn sie abbrechen, gut, wachsen nach. Das ist alles veränderlich, das akzeptiere ich. Aber das, was ich mir als konstant vorstelle, diesen Wesenskern, dieses Ich, das ist wichtig, das muss ich beschützen. Und auf diese Art und Weise entsteht die Religion. Die Religion hat den Zweck, einerseits ein Erklärungsmodell zu schaffen, um mir zu sagen, mir zu bestätigen letztendlich, dass es dieses Ich schon vor meiner Geburt gab und dass es einen Weg gibt, dieses Ich bis über meinen Tod hinaus zu konservieren. Das kann man überall sehen, dass dann auf einmal diese Stufentempel gebaut werden oder Pyramiden oder sowas. Alle mit dem Hintergrund, wenn der physische Körper vergangen ist, dann muss es irgendeinen Weg geben, das Ich, was diesen Körper bewohnt hat, weiter zu konservieren, weiterleben zu lassen. Das Weiterleben nach dem Tod wird wichtig. Und dafür sind die Menschen bereit, fast alles zu tun. Wenn man sich anguckt, wie viel Wirtschaftsleistung in den Bau dieser Pyramiden reingegangen ist oder dieser Stufentempel damals, gigantisch, unglaublich. Einfach immer auf Grundlage der Hoffnung, dass das der Weg zur Unsterblichkeit ist. Wenn man diese Pyramide baut, dass man dann die Chance hat, den Tod zu überwinden. Für dieses Versprechen, unsterblich zu werden, bezahlen wir aber einen Preis. Und dieser Preis ist meistens nicht so offensichtlich. Aber wenn man genau hinschaut, ist es so, dass die Menschen aufgrund dieses Versprechens der Unsterblichkeit bereit sind, für ein künftiges Leben, ihr jetziges Leben aufzugeben. Es wird immer mehr Energie da rein investiert, in einer fernen Zukunft nach meinem Tod zu leben. Und da wir da von der Ewigkeit sprechen, Ewigkeit ist viel länger als meine, keine Ahnung, 60, 70, bis 100 vielleicht, eher in Jahre. Weil die Ewigkeit viel länger ist, ist das eben auch viel wichtiger. Also wird die Religion immer wichtiger. Gottesdienst zu machen ist immer wichtiger. Sich mit irgendwelchen überirdischen Mächten gut stehen ist wichtiger. Blutige Opfer muss man halt bringen unter Umständen. Das ist halt der Preis dafür. für das ewige Leben. Und natürlich führt diese Ausrichtung auf ein jenseitiges Leben und auf eine ferne Zukunft dahin, dass ich mein Leben jetzt nicht mehr erleben kann. Ich bin ja gar nicht da, ich bin ja immer woanders geistig. Der Buddha sagt, die Ursache des Leidens ist der Wunsch nach denen, die nicht da sind. Der Wunsch nach einer Wiedergeburt, der Wunsch nach einem ewigen Leben irgendwann ist per se, per Definitionem, also Leiden. Egal, wie viel Hoffnung man da reinsteckt, man könnte sogar sagen, je mehr Hoffnung man da reinsteckt, desto schlimmer, das erzeugt immer Leiden. Das Schöne ist jetzt, es gibt nicht nur dieses Ich, es gibt nicht nur dieses Leiden, es gibt auch dieses Licht. Die gute Botschaft im Buddhismus ist eigentlich, unser Leiden hat das Potenzial, sich selbst zu heilen. Denn, das ist das Besondere in einer menschlichen Existenz zumindest, wir nehmen unser Leiden wahr. Wenn man sich die verschiedenen Welten anguckt, die verschiedenen Existenzformen, die es da gibt, dann ist das relativ selten aus buddhistischer Sicht. Wenn ich ein Tier bin, dann leide ich zwar, wie bescheuert, aber ich habe keine Möglichkeit, darüber zu reflektieren, weil ich einfach nicht mehr so helle bin. Wenn ich ein Wesen der Götterwelt bin, ein Wesen, was sich gutes Karma geschaffen hat über lange Zeit, dann kriege ich nicht mit, dass irgendwann Leiden wieder kommen wird, weil es mir einfach jetzt aufgrund meines jetzigen guten Karma gut geht. Die streitenden Geister sind eigentlich nur damit beschäftigt, möglicherweise im Wettkampf mit anderen ihren Zustand abzusichern und zu stabilisieren. Auch keine Zeit, sich irgendwie mit dem Problem des Leidens auseinanderzusetzen. Als Mensch haben wir beides. Wir haben die Erfahrung des Leidens und wir haben die Erkenntnisfähigkeit. Jeder von uns hat sein eigenes Licht. Und dieses eigene Licht können wir benutzen. Und daran ist nichts schwer. Das ist das Schöne daran. Denn wir können das Licht einfach benutzen, um festzustellen, wie geht es mir eigentlich? Geht es mir gut oder nicht? Wenn ich nur das tue, wenn ich also nur schaue, wie geht es mir eigentlich, dann kann ich nur das als meinen Lehrer verwenden. Letztendlich brauche ich keinen Buddha, keine 5000 Bände buddhistischer Sutras, kann ich alles weglassen, sondern ich kann einfach mein eigenes Licht verwenden. Seid euch selbst ein Licht, gehörte zu den letzten Worten des Buddha. Seid euch selbst ein Licht. Schaut euch selbst an, wie es euch geht und schaut selbst, was euch gut tut und was nicht. Das Einzige, was etwas schwierig ist bei dieser Anweisung, und das ist das, wo im Buddhismus so etwas wie Technik ins Spiel kommt, ist, wir müssen lernen zu sehen. Wir haben unser eigenes Licht, wir können überall hinleuchten, aber leider sind wir nicht besonders gut drin, hinzugucken. Wenn wir mit unserem Licht herumleuchten und wir finden unangenehme Sachen, dann ist das, was wir meistens machen, das Licht ausknipsen oder woanders hingucken. Und das ist letztendlich das, was es uns schwer macht, unseren Weg der Befreiung aus eigener Kraft zu gehen. Dass wir eben diese Fähigkeit, unser eigenes Licht zu verwenden, dadurch eingeschränkt haben, dass wir nie richtig gelernt haben zu sehen. Richtig heißt, die Dinge so sehen, wie sie sind und nicht, wie sie mir in den Kram passen würden. Das ist der ganze Grund, warum es dann doch buddhistische Lehren gibt, warum es buddhistische Lehrer gibt und so etwas. Nicht, weil uns die grundlegende Erkenntnisfähigkeit selbst fehlen würde, sondern weil wir manchmal Hilfen brauchen, dass uns jemand sagt, wie sollst du denn schauen, worauf sollst du achten, wo sollst du hingucken. Eigentlich ist alles, was getan werden muss, mit einem wachen Geist durchs Leben zu gehen und sich bewusst zu sein, wie es mir in jeder Situation geht. Ist die Situation angenehm, ist sie unangenehm oder ist sie neutral? Und leide ich darunter oder nicht? Meistens ist unsere Reaktion, wie gesagt, weil wir das Sehen nicht so gelernt haben, wegzuschauen, Augen schließen, Licht ausmachen. Und alles, was wir tun müssen, ist mit dieser automatischen Reaktion, die wir uns auch angewöhnt haben, aufzuhören. Das heißt, das Licht anlassen und das, was da vor uns erscheint, anzuschauen, ohne darauf zu reagieren. Das ist das, was letztendlich unsere Verhaftung auflöst. Die ganze Geschichte des großen Egos löst sich auf, wenn ich mir angucke, wie viel Ärger es mir eigentlich macht. Wie schmerzhaft es ist, mein Ego zum Beispiel in einer Gesellschaft mit anderen Menschen zu behaupten. Natürlich machen wir das immer wieder. Aber wenn ich darauf achte, merke ich auch immer, es fühlt sich eigentlich nicht gut an. Und es fühlt sich, wenn ich genau darauf achte, nicht mal gut an, wenn ich zum Beispiel in einer Auseinandersetzung gewinne. Denn Auseinandersetzung gewinnen ist auch eine Spielart des Ego. Jeder hat sein eigenes Licht. Auf einem Sesshin treten ganz viele Dinge ins Licht. Und ich würde euch empfehlen, diese Gelegenheit zu nutzen. Alles, was da auftaucht, an unangenehmen, leidhaften, nicht beiseite zu schieben, nicht die Augen zu schließen, nicht das Licht auszuknipsen, sondern einfach das Licht anlassen und zuzuschauen und mir die Frage zu stellen, was kann ich daraus lernen, um frei zu werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem eigenen Licht. Vielen Dank.